Ich lese den Predigttext nach der Luther-Übersetzung, und zwar aus Matthäus Evangelium Kapitel 7, die Verse 24 bis 29. Vom Hausbau. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Amen.
Sie haben diesen Text, den können Sie vielleicht auswendig. Und ich habe x-mal über diesen Text gepredigt und ist heute der Predigttext in unserer Landeskirche. Nachdem dieser Text dran ist, habe ich gesagt, dieser Text. Ja. Ein Mann sollte im Leben drei Dinge tun. Erstens, ein Haus bauen. Zweitens, einen Sohn zeugen. Drittens, einen Baum pflanzen. Alle drei Dinge habe ich gemacht. Wer hat von Ihnen ein Haus gebaut? Hände hoch. Ja, doch einige. Wer ein Haus baut, der muss viele Einzelheiten bedenken. Und da muss man den passenden Grund erst einmal finden. Das Geld spielt eine Rolle. Wer plant damit? Natürlich von innen nach außen, von außen nach innen. Mit wem baue ich? Meistens, wenn dann das fertig ist, schon beim Rohbau merkt man, ach, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Aber das steht nun. Und dann leben wir in diesen Häusern. Im heutigen Predigttext geht es nicht in erster Linie um einen Hausbau, obwohl Jesus davon spricht. Ich habe auch oft darüber geredet, aber heute möchte ich über etwas anderes reden. In diesem Predigttext geht es meines Erachtens um mein Lebenshaus, das ich baue. Und da haben Sie alle mitgebaut an Ihrem Lebenshaus. Jeder von uns hat bis zum heutigen Tag sein Lebenshaus mitgebaut. Ihr habt euch entschieden, oder die Eltern haben für euch entschieden, welche Schule geht ihr, welchen Beruf lernt ihr, wen heiratet ihr, zu welcher Gemeinde haltet ihr euch, wo verbringe ich meinen Lebensabend? Und dazwischen liegen viele tausend andere wichtige Entscheidungen, die ihr alle irgendwo vollzogen habt. All diese Entscheidungen setzen sich zusammen zu deinem und eurem Lebenshaus. Und nun gibt es gerade unter uns Christen eine Redewendung, und ich habe sie schon oft gebraucht. Ich rede nicht von euch, sondern ich rede auch von mir. Ich habe mich für Christus entschieden. Und zwar, als ich 20 Jahre alt war, im Laufe meines Christseins durfte ich lernen, dass diese Entscheidung nur teilweise stimmt. Richtig ist, Christus hat sich für mich und für dich entschieden. Und ich habe dann noch Ja gesagt. Und ich konnte die Zeit der Gnade, ja, in der Zeit der Gnade, und wir haben ja das Lutherjahr und Sie haben sicherlich auch viele solche Beispiele hier, Ja sagen zur Gnade, die Gott mir in mein Leben hereingeschickt hat, Ja sagen. Darum ist der Grund meines Lebenshauses, Christus hat zu mir Ja gesagt. Ich erzähle Ihnen ein bisschen, nachdem die meisten ja mich nicht kennen. Wie gesagt, als ich 20 Jahre alt war, zu der Zeit in der evangelischen Jugendstunde, da kam ich durch meinen Bruder, der ist schon seit 1958 in der Ewigkeit, aber der hat mich dahin geführt, dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Irgendwann habe ich gemerkt, die Jugendstunde allein genügt nicht, du musst jetzt zum Gottesdienst gehen, dann dort erfährst du mehr. Im Gottesdienst habe ich gelernt, du musst zur Bibelstunde gehen. Und da haben wir viele tolle Sachen erlebt. Wir haben die 5 Bücher Mose mit dem Pfarrer damals durchgenommen und ich bin, glaube ich, beim 2. Buch Mose dazugekommen. Und dann kam ein Karfreitag. Es war ausgerechnet ein Karfreitag. Ich habe im liturgischen Chor mitgesungen, da bin ich heute noch dafür dankbar. 10 Jahre habe ich das gemacht, dass ich die Liturgie da eingepläut bekommen habe. Und übrigens, 2 Bänke, wo ich damals drauf gesessen habe, die sind heute in der Heiligenstädter Kirche verpflanzt. Das weiß kein Mensch, aber ich habe das damals mit rübergebracht, weil die Kirche abgerissen worden ist. Ich habe 2 Bänke gerettet. Ja, und eines an diesem Karfreitag, da traf mich die Predigt mitten ins Herz. Und ich wusste, du darfst so nicht mehr weitermachen. Das war so eindeutig. Ich ging nach Hause und habe mir einen großen Zettel genommen und habe alles aufgeschrieben, was in meinem Leben verkehrt war. Alle Sünden. Und dann kam natürlich die Anfechtung. Dann kamen die Freunde und sagen, heute Nachmittag wollen die. Nein, habe ich gesagt, ich habe heute keine Zeit. Ich musste mich dagegen wehren. Und dann ging ich zum Seelsorger, der gepredigt hat. Und habe dort meine Sünden vor Jesus gebracht. Und das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass mir die Vergebung zugesprochen worden ist. Und dann kam der dritte Schritt, den hatte ich überhaupt nicht im Blick. Der dritte Schritt war, dass der Seelsorger sagte, aber jetzt wollen wir das Leben doch noch in die Hände Jesu legen. Lebensübergabe an Jesus Christus. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin sehr glücklich aus diesem Haus fortgegangen und habe dann sehr viele Wunder erlebt, mit Menschen Wunder erlebt. Ich habe Menschen gesehen, wie sie in ein Haus hineingegangen sind. Ich ging dort und ging ins Haus hinein. Also viele solche Wunder habe ich dann erlebt. So legte Gott den Grund bei mir. Jesus Christus, der Grund. Ich ging dann in einen Hauskreis, hat es damals schon gegeben. Und dann kam ein Geschwisterkreis dazu. Und dann kamen Freizeiten und manche Dienste. Ich habe 4 Jahre im Posaunenchor mitgeblasen. Aber das Fundament meines Lebens ist Jesus Christus geworden und geblieben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Sie haben Ihre eigene Geschichte. Und es gibt keine Geschichte, die der anderen gleich ist. Jetzt möchte ich Ihnen etwas erzählen, was ich vor 1,5 Jahren erlebt habe in Bayreuth, damit Sie sehen, wo der Sand heute ist, wo der Fels ist, Jesus Christus. Aber wo ist der Sand? Vor 1,5 Jahren bekam ich eine Einladung von einer sehr klugen Frau in unserer Straße. Sie hat mir eine Mail geschrieben und ich habe dann zurückgeschrieben. Also man kann auch innerhalb der Straße eine Mail hin und her schreiben. In Bayreuth wird ein Film gezeigt über den Buddhismus in Nepal. Der Regisseur des Films ist selber da. Man kann mit ihm sprechen. Der also den Film gedreht hat und der hat besondere Zugänge dort zu den Buddhisten erlebt und gehabt. Und es waren auch wundervolle Bilder dabei von Nepal. Also es war hervorragend, die Bilder, die hier das Äußere gezeigt haben. Und ich bin früher weggegangen zu diesem Film, habe gedacht, vielleicht kann ich da vorher schon einiges erledigen und klären. Tatsächlich, der Regisseur stand da drum. Ich habe ihn vom Bild gekannt. Ich habe mir vorher schon einen kleinen Vorfilm angeschaut, was dort gezeigt wird. Und wusste, aha, in die Richtung geht's. Ich habe mich vorbereitet. Und dann habe ich mich mit dem Regisseur unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht einverstanden mit dem, was Sie da was die da zeigen. Ja, die hören sich das an und sagen weiter nichts dazu, das ist ja deine Meinung, das ist meine Meinung und so weiter. Und dann wurde der Film gezeigt. Ihr Lieben, erschütternde Szenen. Erschütternde Szenen. Zwei Frauen, bekleidet mit Lederschürzen, mit Handbrettern, die sind drüber geschnallt hier, und mit an den Füßen auch entsprechend bekleidet, werfen sich alle zwei Meter auf die Straße zur Verehrung Buddhas, stehen dann wieder auf und dann geht das Ganze wieder von vorne an, zwei Schritte nach vorne, wieder hingeworfen. Am Tag 2600 Mal. Und das 9 Monate lang. Sie haben richtig gehört. 9 Monate lang werfen sich die jeden Tag 2600 Mal auf die Straße. Das, was dann noch dazu kam, war noch erschütternder. Da war ein 5-jähriges Kind dabei. An einer anderen Stelle. Und irgendjemand wollte dieses Kind dann, das war auch so bekleidet wie die Erwachsenen. Das hat auch das mitgemacht. Und dann war der Film vorbei und dann war der Regisseur da und die vom Erwachsenenbildungswerk natürlich, die Frau, mit der ich natürlich nicht gehagelt habe, schon dann auch hinterher noch, über diesen Film und über den Inhalt. Und dann kam das Nachgespräch, man konnte sich melden, aber ich habe mich ein paar Mal gemeldet, ich bin nicht gesehen worden anscheinend. 100 Leute waren in dem Film drin ungefähr, habe ich geschätzt. Es kamen lauter belanglose Fragen. Wie ernähren sich die? Und lauter solche Dinge. Und irgendwann kam ich dann doch dran und dann habe ich doch sagen können, das, was hier in dem Film gezeigt worden ist, ist reine Selbsterlösung. Und das ist vom Christentum her abzulehnen, denn wir haben einen Erlöser, Jesus Christus, der für uns und für unsere Sünden gestorben ist. Und so eine Werkgerechtigkeit, möchte ich mal sagen, ist für uns nicht nötig. Das wurde zur Kenntnis genommen und dann sind einfach weitere Fragen gestellt worden. Und ich bin dann rausgegangen, weil ich gedacht habe, das hat hier keinen Wert. Ich habe zwar gebetet auch. Ihr Lieben, wir Christen dürfen nicht schweigen. Wenn uns der verkehrte Grund gezeigt wird, und der ist ja heute sehr vielfältig da und angeboten. Denn im 1. Korintherbrief 3 heißt es, das hat mein Bruder als Konfirmationsspruch bekommen, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Das ist der Grund unseres Christseins. Wenn wir das nicht mehr wissen und glauben, dann ist es schlecht bestellt um uns. Ein zweiter Gedanke. Christus fordert uns zum Lebenszeugnis heraus. Die Rede vom Hausbau, da muss man ja eigentlich die gesamte Bergpredigt sozusagen lesen. Denn darum geht es eigentlich. Jesus bezieht sich ja auf diese ganze Predigt, die er da gehalten hat. Wer diese meine Rede hört, sagt er das, was er vorher gesagt hat. Also eine lange Predigt, die längste Predigt, die wir von Jesus überliefert bekamen. Da geht es um die Seligpreisungen, selig seid ihr oder glücklich seid ihr, die Stellung zum Gesetz, über das Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören, vom Vergelten, von der Feindesliebe, vom Almosen geben, vom Beten des Vaterunsers, wir haben es vorhin in anderer Form gesungen, vom Fasten, den Sorgen, dem Richtgeist, der Gebetserhörung und vom Tun des göttlichen Willens. Das ist alles nacheinander ungefähr die Bergpredigt. Sagt er, wenn ihr das tut, dann seid ihr klug. Und da geht es jetzt plötzlich um den Fels. Hat nicht Jesus zu Petrus gesagt, du bist der Fels und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen? Matthäus 16, 18. Warum hat das Jesus zu Petrus gesagt? Darum, weil Petrus bereits Jesus als den Felsen in sein Leben aufgenommen hat. Deswegen konnte es zu ihm sagen. Sonst kann man das zu niemandem sagen und ihm einen solchen Auftrag geben. Also, weil Petrus sein Lebenshaus schon auf diesen Fels Jesus Christus gegründet hat und gestellt hat. Jesus hat alle seine Jünger gerufen. Die sind nicht einfach so gekommen und haben gesagt, so, wir haben Spaß dran, mit dir zu gehen. Nein, Jesus hat sie gerufen. Und ihre Entscheidung war dann, darauf einzugehen. Aber ab diesem Zeitpunkt, wenn ein Mensch mit Christus oder sein Leben auf den Felsen Jesus Christus stellt, verändern sich die Schwerpunkte seines Lebens. Wir sind Zeugen des lebendigen Gottes. Vor kurzem las ich ein Buch, zum zweiten Mal muss ich sagen, von einem amerikanischen Arzt, Dr. Medeben Alexander. Der Buchtitel lautet Blick in die Ewigkeit. Dr. Eben war ein Neurochirurg für Gehirnoperationen. Der hat viele hunderte Gehirnoperationen durchgeführt. Der kannte sich mit dem Gehirn ganz genau aus. Und dann bekam er eines Tages selbst eine starke Gehirnentzündung und fiel 7 Tage ins Koma. Und dann berichtet er, was er in dieser Zeit in der Nahtoderfahrung oder in der Nahtodzeit erlebt hat. Obwohl sein Gehirn nicht arbeitete. Und das war für ihn das Ausschlaggebende. Er kannte sich ganz genau, was da alles funktioniert und was dann nicht mehr funktioniert. Und dann ging er daraus hervor, nach 7 Tagen ist er aufgewacht und hat nur ein einziges Wort gesagt, danke. Und dann hat er langsam, ganz langsam wieder sein Gedächtnis bekommen und hat das alles niedergeschrieben, und zwar vor seiner Krankheit, während seiner Krankheit, das haben sie ihm erzählt, das konnte er ja nicht wissen. Aber das, was er praktisch auf der anderen Seite erlebt hat, das hat er niedergeschrieben in diesem Buch. Und was er dort alles erlebt hat. Und dann sagt er, ja, wenn mir früher einer erzählt hat von, wenn ich da als Arzt zum Patienten gekommen bin und die hat mir was erzählt von eine Nahtoderfahrung, da habe ich ein bisschen gelächelt darüber. Aber jetzt danach wusste ich, das ist eine Welt, die wir überhaupt nicht kennen, aber die mit einbezogen werden muss in unser Leben. Und dann berichtet er, zweimal ist der katholische Pfarrer gekommen und hat dort zusammen mit der Familie gebetet. Was diese Gebete bewirkt haben, berichtet er. Wie es ihm da gegangen ist und was es bedeutet hat, dass er diese 7 Tage begleitet worden ist von seiner Familie. Und wenn es nur die Hand halten war. Also etwas ganz Persönliches, aber doch ein Blick in die Ewigkeit von einem Mann, der Arzt war und der die Dinge wirklich kannte. Und nun lebt er und gibt Zeugnis von diesem Teil, den er erlebt hat. Und er sagte, die Ärzte, die anderen glauben mir das gar nicht. Die können das gar nicht wahrnehmen, denn ich habe es erlebt, aber die haben es nicht erlebt. Aber ich bezeuge es trotzdem. Dann habe ich noch ein zweites Buch in die Hand bekommen. Zurzeit lese ich wieder ein bisschen mehr, manchmal nicht so viel, aber jetzt zur Zeit von der Mutter Teresa aus Kalkutta, die ist ja bekannt, ist ja weltbekannt geworden, die im Sterbehaus da in Kalkutta gearbeitet hat und dann auf der ganzen Welt sind Werke entstanden. Diese Frau, dieses Buch ist nicht so bekannt von ihr, Komm, sei mein Licht. Und da wird von viel Finsternis in ihrem Leben berichtet. Und wie gerade durch das gehalten werden, in dieser Finsternis sehr viel Licht von ihr ausgeht auf ihre Schwestern. Also auch sehr was sehr Geheimnisvolles. Und diese selbstlose Liebe, die diese Frau weitergegeben hat, an die Armen und Sterbenden. Ein Zeugnis, ein Lebenszeugnis für Christus. Nur Liebe, selbstlose Liebe. Nichts für mich, hat sie gesagt. Alles für Christus. Und wenn du mein ganzes Leben verbrennst, ich will für dich da sein. Das ist so eindrücklich bei ihr, wenn man das liest. Und da merkt man, solch ein Leben ist nicht auf Sand gebaut, sondern das ist auf den Felsen Jesus Christus gebaut. Und ich denke, das sollte uns zu denken geben. In dieser Welt gibt es viel Sand. Da muss man aufpassen, wo man hinbaut und wie man vertraut. Aber es gibt einen Felsen. Und auf diesem Felsen dürfen wir unser Leben aufbauen. Jesus Christus, unser Herr. Ihm sei Ehre.